Wir wollen fortfahren mit unserer Betrachtung des ersten Buches Mose und schlagen dazu zunächst Vaters Buch auf, 1. Mose, Kapitel 11, ab Vers 1. Da heißt es, ab Vers 10. Vers 1 haben wir ja letzten Sonntag schon betrachtet. Ab Vers 10. Das ist die Generationenfolge Sems. Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachshad, 2 Jahre nach der Flut. Und Sem lebte, nachdem er Arpachshad gezeugt hatte, 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Arpachshad lebte 35 Jahre und zeugte Schelach. Und Arpachshad lebte, nachdem er Schelach gezeugt hatte, 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Schelach lebte 30 Jahre und zeugte Eber. Und Schelach lebte, nachdem er Eber gezeugt hatte, 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Eber lebte 34 Jahre und zeugte Peleg. Und Eber lebte, nachdem er Peleg gezeugt hatte, 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Peleg lebte 30 Jahre und zeugte Regu. Und Peleg lebte, nachdem er Regu gezeugt hatte, 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Regu lebte 32 Jahre und zeugte Serug. Und Regu lebte, nachdem er Serug gezeugt hatte, 207 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Serug lebte 30 Jahre und zeugte Nahor. Und Serug lebte, nachdem er Nahor gezeugt hatte, 200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Nahor lebte 29 Jahre und zeugte Terach. Und Nahor lebte, nachdem er Terach gezeugt hatte, 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Terach lebte 70 Jahre und zeugte Abram, Nahor und Haran. Und das ist die Generationenfolge Terachs. Terach zeugte Abram, Nahor und Haran zeugte Lot. Haran aber starb zu Lebzeiten seines Vaters Terach im Land seiner Verwandtschaft, in Ur, der Stadt der Chaldäer. Und Abram und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name von Abrams Frau war Sarai und der Name von Nahors Frau war Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jischiska. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und die Tage Terachs betrugen 205 Jahre, und Terach starb in Haran. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Soweit zunächst Gottes Wort. Ihr Lieben, vor 3 Wochen haben wir einen ähnlichen Text mit vielen Namen und vielen Namensbedeutungen betrachtet. Wir mussten uns mit der negativen der Abwärtsentwicklung der Menschheit beschäftigen Und manchem wird der Schädel gebrummt haben, ob der vielen Begriffsbestimmungen und ihrer Bedeutung für diese Entwicklung. Aber seid getrost, heute wird es das nicht geben. Denn es geht bei der Völkertafel, die wir da besprochen haben, grundsätzlich nicht um eine Geschlechterfolge vom Vater zu seinem Nachkommen, sondern um die Verbreitung der Nationen auf der Erde. Da hatte die Bedeutung der Namen eine hohe Priorität. Jetzt in 1. Mose 11 ist das nicht so. Die in der Völkertafel aufgeführten Namen sind in der Regel Sippen- oder Völkernamen. Die Völkertafel soll nicht eine Geschlechterfolge aufzeigen. Sie will die ganze komplexe Wirklichkeit darstellen, in der sich Israel als Schöpfung Gottes vorfand. In 1. Mose 11 liegt aber keine Völkertafel vor, sondern ein Stammbaum, der von Sem bis Abram reicht. Deshalb gibt es heute auch keine Bedeutungslisten für euch. 1. Mose behandelt hauptsächlich die Geschichte der sieben Männer Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob und Josef. In der Geschichte jedes dieser Männer stellt uns Gott eine ganz besondere Wahrheit vor das innere Auge. So finden wir beispielsweise in Abel die große Grundwahrheit, dass sich der Mensch aufgrund einer im Glauben angenommenen Sühnung nähern kann. Henoch zeigt uns das besondere Teil und die Hoffnung der himmlischen Familie, während uns Noah das Schicksal der irdischen Familie vor Augen führt. Henoch wurde vor dem Gericht in den Himmel aufgenommen. Noah wurde durch das Gericht hindurch auf eine wiederhergestellte Erde gebracht. So sehen wir in jedem dieser Männer eine bestimmte Seite der göttlichen Wahrheit und infolgedessen auch eine besondere Phase des Glaubens. Wenn ihr das in eurer täglichen Zeit mit dem Vater im Himmel in Verbindung mit Hebräer 11 weiterverfolgt, werdet ihr euch reich belohnt sehen. Doch zunächst das Grundsätzliche zu unserem heutigen Text. Der Stammbaum Sems führt von Sem bis Abram. Er hat, wie der Stammbaum von Adam bis Noah, 10 Glieder. Die Erwähnung der 3 Söhne Terachs, Abram, Nahor und Haran, zeigt die gleiche Dreigliedrigkeit wie bei den Söhnen Noahs, Sem, Ham und Japhet. Diese Dreigliedrigkeit war der Grund, aus dem Terach als neuntes und letztes Glied im Stammbaum Sems steht. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, fügt als Sohn Arpachschads und Vater Schelachs noch Kenan hinzu, der im Stammbaum Jesu steht. Im Stammbaum Jesu könnt ihr nachprüfen in Lukas 3, Vers 36. Denn der Stammbaum Sems zielt letztlich nicht auf Terach, sondern auf den Verheißungsträger, auf Abram. So ist er der Zehnte. Betrachten wir uns kurz einmal diese Zahl 10. Sie repräsentiert in der Bibel eine ganz besondere Bedeutung, denn wir finden sie 278 Mal in der Heiligen Schrift. Das erste Mal in 1. Mose 8, Vers 5, das letzte Mal in Offenbarung 21, Vers 20. Das heißt, ziemlich am Anfang und ziemlich am Ende. Die 10 ist die Zahl der Erdenfülle. Das hebräische Zahlzeichen für die Zahl 10 heißt Jod. Es ist verbunden mit dem hebräischen Wort für Hand, Yad. Und wir empfangen ja die ganze Erdenfülle aus der Hand Gottes. Die Zahl weist in der Bibel immer auf die ganze irdische Fülle hin, sei es in den 10 Vätern vor und nach der Flut oder in 10 Kamelen Abrahams, 10 Teppichen, 10 Jungfrauen, Pfunden, Städten, Nationen, Hörnern und vielen anderen mehr, die in der Bibel mit der Zahl 10 vorkommen. Sie verweist uns aber auch auf unsere Verantwortung, im Gehorsam, 10 Gebote. Auf unsere Verantwortung in der Verwaltung, 10 Talente. Auf unsere Verantwortung im Dank, der 10. Der Epheserbrief, den man auch als Füllebrief bezeichnet, führt uns im 10. Vers zur Zeitenfülle, in der die Gemeinde als Fülle des Christus ausreift. Von den 76 griechischen Worten, die 10-mal im Neuen Testament erscheinen, seien hier nur genannt Biblos, das Buch, Hagiasmos, die Heiligung, Apolitrosis, der Loskauf, Despotes, der Gebieter und Pantokrator, der Allmächtige. Doch gehen wir zurück zu unserem Text. War mit Noah bereits ein neuer Anfang gesetzt, so beginnt mit Abram eine völlig neue Epoche in der Geschichte Gottes mit seiner Welt. Der Stammbaum von Sem bis Abram weist in seiner Form viele Ähnlichkeiten mit dem Stammbaum von Adam bis Noah auf. Die Generationenlinie wird jeweils durch den ältesten Sohn repräsentiert und ist in Zahlen festgelegt. Das Zeugungsalter beim ältesten Sohn und die weitere Lebenszeit des Vaters werden jeweils angegeben. Außerdem wird auf die Zeugung weiterer Söhne und Töchter hingewiesen. Es gibt aber auch prägnante Unterschiede. So fehlt unter anderem in der Genealogie Sems, außer bei Terach, die Angabe über die Gesamtlebensdauer des Vaters. Wichtiger als solche Unterschiede ist jedoch die grundsätzliche Bedeutung des Stammbaums. Mit ihm beginnt etwas Besonderes und Neues. Er ist nicht die Weiterführung der Geschichte der Menschheit, sondern die Hinführung zu Abram. Die Menschheitsgeschichte findet ihre Fortsetzung in der Patriarchen- oder Vätergeschichte. Die Abrahamsgeschichte wächst aus einem Zweig der Menschheitsgeschichte heraus. Ein weiterer interessanter Nebenfakt sind die Altersangaben in der Nachfolge Sems. Vergleichen wir den Stammbaum von Sem bis Abram mit anderen Stammbäumen der biblischen Urgeschichte, dann fällt uns in der Geschlechterreihe Sems auf, dass hier ein langsam, aber stetig sinkendes Zeugungs- und Lebensalter angegeben ist. Hier sehen wir eine Auswirkung der Sintflut, denn die veränderten Lebensbedingungen lassen die Menschen schneller altern. Vor der Flut waren die Wasser in der oberen Atmosphäre gebunden. Das bedeutet, dass die uns umgebende Luft weniger durchlässig für die schädlichen Strahlen des Fusionsreaktors Sonne waren. Die Alterungsprozesse liefen langsamer ab als heute. Heute sagt man Atomkraft nein, danke, bedenkt dabei aber nicht, dass uns Gott mit der Kernfusion seiner Sonne am Leben hält. Es ist also nur ein weiterer gedankenloser Spruch im gesellschaftlichen Alltag, wie etwa Grüß Gott oder Mahlzeit. Die großen Zeitspannen waren ein Zeugnis für die ferne Vergangenheit. Die Anfänge liegen in einer Urzeit von unfassbaren Ausmaßen. Die Geschlechterreihe Sems ist aber die Hinführung zu einem geschichtlichen Volk und damit die Überleitung zur Geschichte. Die Urgeschichte leitet mit 2 geografischen Angaben zur Patriarchengeschichte über: Ur in Chaldäa und Haran. Ur in Chaldäa liegt in Südmesopotamien am Unterlauf des Euphrat. Die Stadt war schon im 3. Jahrtausend vor Christus ein großartiges Kultur- und Wirtschaftszentrum. Mit dem Ende der 3. Dynastie wurde Ur um 1000 vor Christus zerstört. Es behielt aber seine Bedeutung als religiöses Zentrum und Handelsmetropole. Ur war die Geburtsstadt Abrams. Der in unseren Bibelübersetzungen mit Vaterland oder Heimat in 1. Mose 11, Vers 28 wiedergegebene hebräische Begriff Moledach bedeutet wörtlich Geburtsstadt. Ur in Chaldea bleibt also als Geburtsstadt Abrams Ausgangspunkt seiner Wanderung. Gott ließ Abram aus Ur in Chaldea auswandern. Die Bestätigung hierfür finden wir in 1. Mose 15, Vers 7 und in Nehemia 9, Vers 7. Abram war nach 5. Mose 26, Vers 5 ein vom Untergang bedrohter Aramäer und lebte ursprünglich in einem gesellschaftlich hochstehenden Kulturzentrum. Er kam aus einem vornehmen Haus und war durch die Stellung seines Vaters berühmt. Haran liegt in Nordmesopotamien und ist der Mittelpunkt der Landschaft, in der die Sippe Terachs ihren Ursprung hatte. Haran ist die Heimat der Vorfahren Abrams. Es ist eine sehr alte, bekannte Stadt am linken Ufer des Belchios, das ist ein Nebenfluss des Euphrat. Der Name bedeutet Wegkreuz oder zwei Straßen. Haran war also quasi die Handelsdrehscheibe zwischen den urgeschichtlichen mesopotamischen Reichen. Durch die Wanderung der Sippe Terachs wird es die Stadt Abrams und später auch zur Stadt Jakobs. Ihre geografische Lage ist identisch mit dem heutigen Haran, das in der Südtürkei liegt. Terach verließ Ur in Chaldea und zog mit seiner ganzen Sippe nach Haran. Das von Anfang an festliegende Ziel war aber Kanaan. Die biblische Urgeschichte gibt keinen Grund für Terachs Auszug mit seiner Familie an. Terach brach von Ur auf, ohne selbst einen Ruf Gottes und ohne eigene Verheißung. Die Frage, warum Terach nicht direkt nach Kanaan, sondern zuerst nach Nordmesopotamien zog, hat einen geografischen und einen familiären Aspekt. Terach wählte nicht den Weg durch Steppe und Wüste, sondern den Weg des fruchtbar bewässerten Landes am Euphrat. Auf diesem Weg lag die Heimat seiner Väter, auf halber Strecke nach Kanaan. In Haran konnte Terach zunächst bleiben. Im Lande seiner Väter aber starb er, noch ehe er hätte weiterziehen können. Von Abram aber heißt es in der Patriarchengeschichte, so nahm Abram Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit all ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Werfen wir einen Blick auf die Verheißungen Gottes an Abram in den Versen 2 und 3 unseres Textes. Das Kapitel 12 bezeichnet einen Neubeginn Gottes mit dem Menschen. Kern und Schlüssel dieses Kapitels sind die Verse 1 bis 3. Sie dokumentieren den Bund Gottes mit Abram und am Beginn steht eine Aufforderung. Gleich darauf folgt ein doppeltes Versprechen. Damit setzt Gott den Anfang einer wunderbaren neuen Rasse, den Beginn des Samens Abrahams, des Volkes Israel. Abrahams Name wird im Neuen Testament 74 Mal erwähnt. Seine Geschichte ist untrennbar verbunden mit den Lehren des Neuen Testamentes. Die souveräne Gnade Gottes, rief Abraham. Sem hatte die Verheißung des Namens. Jahweh wollte sich selbst in Sem offenbaren. Wir haben gesehen, wie Sems Linie in den Verfall trieb und sich von Gott abwandte. Im Zentrum dieses Verfalls, in den Abram durch seine Herkunft verwickelt war, wurde er das Ziel göttlicher Wahl. Der gnädige Herr offenbarte sich Abram und rief ihn. Dieser Ruf erreichte Abram in Mesopotamien. Die Familie verließ ihr Land und wohnte in Haran. Hier zögerte Abram, bis sein Vater Terach starb. Wegen Terach zauderte er, in das Land zu gehen, in das Gott ihn gerufen hatte. Der Tod machte Abram frei und er reiste weiter ins Land Kanaan. Der Tod Terachs, der befreiende Faktor in Abrams Erfahrung, ist ein Bild auf den Tod unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind mit ihm gestorben, das Kreuz Christi hat uns freigemacht. Der Ruf Gottes an Abraham verlangte Gehorsam und der folgte jetzt prompt. Abraham folgte Gottes unfehlbarem Wort und ließ alles hinter sich. Er wandelte im Glauben und nicht im Schauen. Er hoffte auf das, was er nicht sah. Glaube findet seinen kostbarsten Ruheort immer in dem reinen Wort Gottes. In den Versen 2 und 3 gibt Gott Abraham sein Versprechen. Ich will dich zum großen Volk machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alles, was Gott Abraham versprach, hat er bis auf den heutigen Tag gehalten. Jedes Wort ist buchstäblich erfüllt worden. In Israel ist Abraham ein großes Volk erwachsen. Und Volk um Volk, das Abrahams Samen, seine natürlichen Nachkommen, gehasst hat, musste zu seinem großen Leidwesen erfahren, wie treu der Gott Abrahams ist. Wie heißt es doch in Sacharja 2 in den Versen 12 bis 13? Denn so spricht der Herr der Heerscharen, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben, denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Ja siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen und sie sollen ihren Knechten zur Beute werden. Erleben wir das nicht gerade in unserem Land in dieser Zeit? Nach unserem antisemitischen Ausbruch vor rund 80 Jahren? Sind es nicht gerade die, die wir uns als Knechte ins Land geholt haben, die uns hier und heute größte Schwierigkeiten bereiten? Die Verheißungen Gottes an Abraham gelten auch weiterhin. Das wird in Römer 9, Vers 4 eindeutig festgestellt. Und sie gehören noch immer dem Samen Abrahams, also Israel. Das Heil der Menschheit, es kommt immer noch aus den Juden. So hat es unser Herr selbst in Johannes 4, Vers 22 gesagt. Soweit die notwendige Information über unseren Text. Und nun folgt die eigentliche Predigt. Die für das Verständnis des Wirkens Gottes in unserem Text wesentlichen Verse sind die ersten drei Verse von Kapitel 12. Der wichtigste davon ist der Vers 1. Er lehrt uns eine Wahrheit von allergrößtem praktischen Wert für unsere Seele. Ich wiederhole ihn noch einmal. Er lautet: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Vaterschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Diese eindeutige Aufforderung Gottes war dazu bestimmt, auf Herz und Gewissen Abrahams zu wirken. Das Ergebnis dieser Aufforderung finden wir in den Versen 31 bis 32 von Kapitel 11. Da heißt es: Und Terach nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort, und die Tage Terachs betrugen 205 Jahre, und Terach starb in Haran. Schlagen wir doch einmal in Vaters Buch Apostelgeschichte 7, Verse 2 bis 4 vor. Apostelgeschichte 7, ab Vers 2. Da lesen wir: Er, Stephanus, aber sprach: Liebe Brüder und Väter, hört zu. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, in dem ihr nun wohnt. Betrachten wir diese Stellen zusammen, dann erkennen wir, dass die natürlichen Bande es waren, die das Herz Abrahams hinderten, dem Ruf Gottes sofort voll zu entsprechen. Obwohl er nach Kanaan gerufen worden war, zögerte er dennoch in Haran, bis dieses Band durch den Tod zerrissen wurde. Dann erst machte er sich auf den Weg nach dem Ort, wohin der Gott der Herrlichkeit ihn gerufen hatte. Das hat eine tiefe Bedeutung auch für uns. Die Einflüsse der Natur stehen der Verwirklichung und der praktischen Kraft der Berufung Gottes stets feindlich gegenüber. Leider sind wir allzu oft allzu sehr geneigt, einen viel niedrigeren Boden einzunehmen als den, der unserer Berufung entspricht. Deshalb ist es nötig, dass wir in großer Einfalt und Lauterkeit des Glaubens unseren Wandel fortführen, um unsere Seele bis zur Höhe der Gedanken Gottes zu erheben. Wozu? Um uns die Dinge zu eigen zu machen, die Gott uns offenbart. Es ist klar, dass wir nicht fähig sind, unsere Berufung würdig zu wandeln, wenn wir sie überhaupt nicht kennen. Wir müssen wissen, wohin und wozu wir berufen sind, bevor wir uns auf den Weg dahin machen können. Wäre Abraham sich völlig bewusst gewesen, dass Gott ihn nach Kanaan berufen hatte und dass dort sein Erbe lag, dann wäre es ihm gar nicht möglich gewesen, in Haran zu bleiben. So ist es auch mit uns. Wenn uns der Heilige Geist ein Verständnis darüber gegeben hat, dass wir seine himmlische Berufung haben und dass unsere Heimat, unser Teil, unsere Hoffnung und unser Erbe droben sind, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, dann werden wir niemals danach jagen, eine angesehene Position in der Welt zu bekommen oder Schätze auf der Erde zu sammeln. Die himmlische Berufung ist kein leeres Dogma, keine kraftlose Theorie. Entweder ist sie eine absolute Wahrheit oder gar nichts. War die Berufung Abrahams nach Kanaan etwa eine pure Theorie? Eine Theorie, die er erörtern konnte, während er gleichzeitig in Haran ruhte? Nein, sie war eine göttliche Wahrheit. Abraham war nach Kanaan berufen und Gott konnte seine Unterbrechung auf dem Weg nicht billigen. Wünschen wir uns die Anerkennung und Gegenwart Gottes? Dann müssen wir im Glauben seinem Ruf folgen. Wir müssen in Erfahrung, Handeln und Charakter den Punkt zu erreichen suchen, zu dem Gott uns berufen hat. Dieser Punkt ist die völlige Gemeinschaft mit seinem Sohn. Gemeinschaft mit ihm in seiner Verwerfung auf der Erde und Gemeinschaft mit ihm in seiner Annahme im Himmel. Wie nun bei Abraham der Tod das Band zerriss, durch das die Natur ihn in Haran zurückhielt, so bricht auch bei uns der Tod die Kette, die uns an die gegenwärtige Welt bindet. Wir müssen die Wahrheit verwirklichen, dass wir mit Christus, unserem Haupt und Stellvertreter, gestorben sind. Dass unser Platz in der Welt der Vergangenheit angehört. Dass das Kreuz Christi für uns dasselbe ist, was einst das Rote Meer für Israel war. nämlich eine ewige Trennung zwischen uns und dem Land des Todes und des Gerichts. Nur so werden wir fähig sein, würdig zu wandeln der Berufung, mit der wir berufen worden sind, wie es Epheser 4, Vers 1 sagt, würdig der hohen und himmlischen Berufung, der Berufung Gottes in Christo Jesu. Es wird uns nicht mitgeteilt, wie lange Abraham in Haran blieb. Aber Gott wartete mit großer Geduld gnädig auf seinen Diener, bis dieser frei von allen Fesseln seinem Befehl völlig gehorchte. Eine Anpassung des Befehls an natürliche Umstände, in denen sich Abraham befand, war ja völlig unmöglich. Gott liebt seine Diener viel zu sehr, als dass er uns den vollen Segen bedingungslosen Gehorsams verweigern könnte. Abraham empfing keine neue Offenbarung, während er in Haran blieb. Es ist gut, wenn wir das niemals außer Acht lassen. Wir müssen nach dem uns gegebenen Licht handeln, dann wird Gott uns mehr geben, denn er sagt, jedem, der da hat, wird gegeben werden. Das ist Gottes Grundsatz. Allerdings wird uns Gott auf dem Weg aufrichtiger Nachfolge niemals wie irgendetwas Lebloses im Schlepptau führen. Er zieht uns vielmehr den Pfad entlang, um uns zu unaussprechlichen Segen in sich selbst zu führen. Und wenn wir nicht verstehen, dass es zu unserem Vorteil ist, wenn wir alle Schranken der Natur durchbrechen, um dem Ruf Gottes zu folgen, dann vernachlässigen wir die Gnade, die er uns geschenkt hat. Unser Herz begreift oft wenig von diesen Dingen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass uns Mike alles über das Herz vor Auge geführt hat. Wir beginnen, Opfer, Schwierigkeiten und Hindernisse zu erwägen, anstatt mit Eifer dem Pfad des Gehorsams zu laufen. Wir kennen doch den und lieben den, der unser Herz erreicht hat. Jeder Schritt auf dem Weg des Gehorsams bringt wahren Segen. Denn der Gehorsam ist die Frucht des Glaubens. Und der Glaube versetzt uns in eine lebendige Verbindung und Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel. Wenn wir den Gehorsam von diesem Gesichtspunkt aus betrachten, dann werden wir mit Leichtigkeit erkennen, wie stark er sich von der Gesetzlichkeit unterscheidet. Diese bringt den mit der ganzen Last seiner Sünden beladenen Menschen dahin, Gott durch das Gesetz dienen zu wollen. Die Folge ist eine Seele voller Furcht zu versagen. Anstatt den Weg des Gehorsams zu gehen, schafft sie es nicht einmal, den ersten Schritt auf den Weg zu tun. Wahrer Gehorsam ist demgegenüber die Offenbarung einer neuen, durch die Gnade geschenkten Natur. Gott gibt uns in seiner Güte in der neuen Natur Richtlinien. Und diese göttliche Natur wird nie in Gesetzlichkeit ausarten. Gesetzlichkeit ist es aber, wenn sich die alte Natur abmüht, Gottes Vorschriften einzuhalten. Der Versuch, die Natur des gefallenen Menschen durch das reine und heilige Gesetz Gottes zu regeln, ist nutzlos und töricht. Wie könnte denn die gefallene Natur in einer solch reinen Luft überhaupt atmen? Aber Gott schenkt dem Gläubigen nicht nur eine neue Natur. Er leitet sie auch durch seine Vorschriften. Er stellt ihr auch die richtigen Hoffnungen und Erwartungen vor. So war es auch bei Abraham. Der Gott der Herrlichkeit erschien ihm. Und zu welchem Zweck tat er dies? Um ihm eine Sache von großer Anziehungskraft vorzustellen, nämlich das Land, das ich dir zeigen werde. Da war kein Zwang, kein Müssen, sondern Anziehungskraft. Nach dem Urteil der neuen Natur und des Glaubens war das Land Gottes weit besser als Ur oder Haran. Und obwohl Abraham dieses Land nie gesehen hatte, hielt sein Glaube es doch für wert, es zu besitzen und seinetwegen auch das Vorhandene zu verlassen. Deshalb lesen wir auch in Hebräer 11, Vers 8, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Er ging seinen Weg durch Glauben und nicht durch Schauen. Obwohl er mit seinen Augen nichts gesehen hatte, glaubte er mit seinem Herzen und der Glaube wurde die mächtigste Triebfeder seiner Seele. Der Glaube ruht auf einer weit festeren Grundlage als auf der Überzeugung unserer Sinne. Denn seine Grundlage ist das Wort Gottes. Unsere Sinne können uns täuschen. Das Wort Gottes täuscht uns nie. Wie sehr unterscheidet sich doch das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes in jeglicher Beziehung von den Banden der Gesetzlichkeit. Das Evangelium offenbart Gott selbst, wie er in vollkommener Gnade herniederkommt und die Sünde durch das Opfer am Kreuz wegnimmt. Und dies in einer absoluten Weise, auf dem Boden ewiger Gerechtigkeit, weil Christus gelitten hat, indem er für uns zur Sünde gemacht wurde. Zudem gibt Gott auch ein neues Leben, das Auferstehungsleben seines verherrlichten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Ein Leben, das jeder wahre Gläubige besitzt. Denn durch den ewigen Ratschluss Gottes ist er mit dem vereinigt worden, der ans Kreuz genagelt wurde, jetzt aber auf dem Thron der Majestät in den Himmeln sitzt. Dieses neue Leben, diese neue Natur leitet Gott in seiner Güte durch die Vorschriften seines heiligen Wortes. Und zwar, wenn es durch den Heiligen Geist in Kraft angewendet wird. Er belebt sie auch durch die Darreichung unzerstörbarer Hoffnungen. So zeigt er dem neuen Leben als Ziel die Hoffnung der Herrlichkeit, eine Stadt, welche Grundlagen hat, ein besseres Vaterland, das ist ein himmlisches, die vielen Wohnungen im Hause des Vaters, die weißen Kleider, die ein unerschütterliches Reich und eine ewige Vereinigung mit ihm selbst. Wie verschieden ist das alles von gesetzlichen Begriffen. Gott fordert nicht von mir, durch die Lehrsätze einer äußerlichen Religion eine unheilbare, verdorbene Natur zu erziehen, damit sie eine Erde, die sie liebt, aufgibt und einen Himmel, den sie hasst, erlangt. Vielmehr gibt er mir in seiner unendlichen Gnade und aufgrund des Opfers Christi eine neue Natur, die sich über den Himmel freuen kann, sowie einen Himmel zum Genuss dieser Natur. Ja, ich empfange nicht nur einen Himmel, sondern ihn selbst. Die unversiegbare Quelle aller Freude des Himmels. Das ist der Weg Gottes. So handelte er mit Abraham und mit Saulus von Tarsus. Und genauso handelt er auch mit uns. Der Gott der Herrlichkeit zeigte Abraham ein besseres Vaterland als Ur oder Haran. Dem Apostel zeigte er so prachtvolle Herrlichkeit, dass sein Auge sich für allen Glanz dieser Erde verschloss und dass er alles für Dreck achtete, um Christus zu gewinnen. Christus, der ihm erschienen war und dessen Stimme ins Innerste seiner Seele gedrungen war. Paulus sah einen himmlischen Christus in der Herrlichkeit. Und von diesem Augenblick an erfüllte dieser himmlische Christus und diese himmlische Herrlichkeit seine ganze Seele, trotz der Schwachheit des irdenen Gefäßes. Doch Gott antwortet dem Glauben nicht nur, er prüft ihn auch. Man darf sich nicht einbilden, immer ein stilles Fahrwasser zu finden, wenn man im Glauben sein Schiff vom Ufer der Umstände abgestoßen hat. Vielmehr wird man auf seiner Fahrt immer wieder raue See und sturmbringenden Wolken begegnen. Aber alles das ist von Gott gnädig vorgesehen. Er will in dem Gläubigen eine tiefe und gereifte Erfahrung bewirken. Er will ihm erlebbar machen, was Gott für ein Herz ist, das ihm ohne jede Bedingung vertraut. Wäre der Himmel stets wolkenlos und das Meer stets glatt, dann würde der Gläubige den Gott, mit dem er es zu tun hat, ganz sicher nicht so gut kennenlernen. Denn wir wissen, wie leicht das menschliche Herz den äußeren Frieden mit dem Frieden Gottes verwechselt. Wenn uns alles nach Wunsch geht, wenn unser Geschäft blüht, wenn unsere Kinder prächtig heranwachsen, wenn unsere Wohnung gemütlich ist und unsere Gesundheit nichts zu wünschen übrig lässt, wie sehr sind wir dann geneigt, den Frieden, der sich auf solche Umstände gründet, mit dem Frieden zu verwechseln, der in der Gegenwart Christi gefunden wird. Der Herr weiß das. Und wenn wir in den Umständen statt in ihm uns bewegen, dann erschüttert er in irgendeiner Weise unsere falschen Stützen. Wir sind aber auch sehr leicht versucht, die Richtigkeit eines Weges nach dem Fehlen oder Vorhandensein von Prüfungen zu beurteilen. Auch das ist ein überaus großer Fehler. Abraham wurde nicht nur berufen, in dem Lande, in das Gott ihn geführt hatte, den Kanaanitern zu begegnen, sondern es war auch eine Hungersnot im Lande. Das lesen wir in 1. Mose 12, Vers 10. Hätte er daraus etwa schließen sollen, dass er nicht am rechten Platz war? Sicher nicht, denn dann hätte er nach dem geurteilt, was seine Augen sahen, und das tut der Glaube niemals. Es war zweifellos eine schwere Probe für sein Herz und eine unbegreifliche Sache für seine Natur. Aber für den Glauben war alles einfach und leicht. Als Paulus nach Mazedonien berufen wurde, war das Gefängnis in Philippi beinahe das erste, was ihm auf seinem Weg dorthin begegnete. Ein Herz, das nicht in Gemeinschaft mit Gott gewesen wäre, hätte in dieser Prüfung den Todesstoß für die ganze Mission gesehen. Paulus aber hatte keinen Augenblick Zweifel, auf dem richtigen Weg zu sein, und er war fähig, im Gefängnis Loblieder zu singen. Er lebte in der völligen Gewissheit, dass alles genau so war, wie es sein sollte. Und er hatte damit völlig recht, denn in dem Gefängnis zu Philippi befand sich ein Gegenstand der Erbarmung Gottes. Das war jemand, der menschlich gesprochen niemals das Evangelium hätte hören können. Es sei denn, der Prediger würde dort eingesperrt, wo er sich befand. Ganz gegen seinen Willen diente hier also der Widersacher Gottes als Werkzeug, einem Auserwählten Gottes das Evangelium nahezubringen. Nun hätte Abraham in der Hungersnot ebenso denken sollen wie Paulus im Gefängnis. Er befand sich an dem Ort, an den Gott ihn gestellt hatte, und er empfing keinen Befehl, diesen Ort zu verlassen. Die Hungersnot war allerdings nicht zu leugnen. Außerdem war Ägypten nah und bot ihm Befreiung von jedem Druck. Der Weg des Dieners Gottes wäre einfach gewesen. Besser in Kanaan darben, wenn es sein muss, als in Ägypten im Überfluss leben. Besser auf dem Pfad Gottes leiden, als auf dem Weg Satans in Gemächlichkeit leben. Besser arm mit Christus, als reich ohne ihn. Aber Abraham bekam Kleinvieh und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele. Ein natürliches Herz würde sagen, Beweis genug, dass Abraham richtig handelte, als er nach Ägypten hinabzog. Aber in Ägypten hatte Abraham keinen Altar, keine Gemeinschaft mit Gott. Abraham verlor durch seinen Zug nach Ägypten mehr, als er gewann. Denn das Land des Pharao war nicht der Ort der Gegenwart des Herrn. Nichts kann den Verlust unserer Gemeinschaft mit Gott ausgleichen oder gar ersetzen. Die Befreiung von einem zeitweiligen Druck und das Erlangen von Reichtum sind nur ein armseliger, ein erbärmlicher Ersatz für das, was man verliert, wenn man auch nur um Haaresbreite von dem geraden Weg des Gehorsams abweicht. Wie viele von uns können das bestätigen? Wie viele sind, weil sie den Prüfungen und Mühen ausweichen wollten, die mit dem Weg Gottes untrennbar verbunden sind, in den Strom des gegenwärtigen bösen Zeitlaufs geraten und haben sich dadurch Dürre und Armut, Druck und Finsternis für ihre Seelen eingehandelt? Vielleicht haben sie, wie man so sagt, in Anführungszeichen ihr Glück gemacht, Reichtümer aufgehäuft, Ehre in der Welt erlangt. Vielleicht haben sie auch eine gute Behandlung von ihrem Pharao erfahren und sich einen Namen und eine Stellung in der Welt erworben. Dem allem steht jedoch ein riesiges Aber, warnend und mahnend gegenüber. Können denn alle diese Dinge, die Freude in Gott, die Gemeinschaft mit ihm, ein glückliches Herz, ein reines Gewissen, einen Geist des Dankens und der Anbetung, ein lebendiges Zeugnis und einen wirkungsvollen Dienst ersetzen? Wer will denn so etwas behaupten? Und dennoch sind nur allzu oft alle die unvergleichlichen Segnungen für ein wenig Wohlleben, für ein bisschen Einfluss und für ein wenig Geld verkauft worden. Was ist nun die Lehre, die Moral, die wir aus unserem heutigen Text für uns ziehen müssen? Lasst uns wachsam sein gegen jegliche Neigung von dem schmalen, aber sicheren, von dem oft rauen, aber stets glücklichen und gesegneten Weg des aufrichtigen Gehorsams abzuweichen. Lasst uns mit Sorgfalt und Eifersucht über den Glauben und ein gutes Gewissen wachen. Dinge, die durch nichts ersetzt werden können. Wenn eine Prüfung naht, so lasst uns auf Gott warten, anstatt nach Ägypten zu gehen. Dann wird die Prüfung kein Anlass zum Straucheln, sondern Gelegenheit zum Gehorsam. Und wenn wir versucht werden, den Strom dieser Welt zu folgen, so lasst uns unsere Blicke auf den richten, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt herauszunehmen, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, wie es in Galater 1, Vers 4 heißt. Er hatte solche Liebe zu uns und solche Gedanken über den wahren Charakter der gegenwärtigen Welt, dass er sich selbst dahingab, um uns von der gegenwärtigen Welt zu befreien. Sollten wir ihn nun dadurch verleugnen, dass wir wieder zu dem zurückkehren, wovon uns sein Kreuz auf ewig befreit hat? Das wolle Gott selbst verhüten. Mein Beten ist, dass seine mächtige Hand uns bewahrt, bis wir Jesus sehen, wie er ist, denn dann werden wir ihm gleich sein und ewig bei ihm bleiben. Amen.